Priscilla und Lukas, habt ihr schon mal etwas geerbt, das euch viel bedeutet?
Ja, ich trage sogar an meinem Handgelenk, wie ich sie meistens trage. Es ist eine kleine Golduhr, eine frühe Omega Lady Matic aus den 50er Jahren. Meine Grossmutter hat mir hinterlassen und sie erinnert mich an sie.
Ich habe von meinen leider bereits verstorbenen Eltern gewissermaßen etwas Immaterielles geerbt, das mir wichtig scheint. Das ist nämlich die Überzeugung, dass es gut ist, mit einem grossen Interesse und einer grossen Neugier durchs Leben zu gehen. Die Überzeugung, dass Fremde häufig interessanter ist als das, was man bereits kennt.
Und gibt es auch etwas Materielles?
Ja, ich habe auch materiell etwas geerbt. Ich habe gemerkt, dass mir eigentlich manchmal, nicht immer, aber manchmal fast wohler wäre, ich hätte weniger Materielles geerbt.
Ende November stimmt die Stimmbevölkerung über eine Volksinitiative von der JUSO ab, die für Superreiche Erbschaftssteuern einführen will. Schon seit fast zwei Jahren schieben darum Milliardäre wie Peter Spuhler oder Magdalena Martullo-Blocher Panik. Und das, obwohl die Initiative laut Umfragen chancenlos ist. In der Sondersession werden wir heute über die Abstimmung reden, das Thema aber auch ein bisschen breiter fassen. Wie ungleich ist das Vermögen in der Schweiz verteilt? Wie wirkt es sich aus, wenn jemand sau viel Geld erbt? Und gibt es ein einfaches Rezept für mehr Chancengleichheit? Mein Name ist Dennis Bührler, ich bin Bundeshaus- und Medienredaktor der Republik. Mit mir im Studio sind Priscilla Imboden, meine Kollegin zu Bern. Und der Lukas Häuptli, er leitet das Ressort Politik und Recherche. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Leute wie Peter Spuhler und Magdalena Martullo-Blocher haben, ich habe es gesagt, damit droht, ins Ausland zu ziehen, wenn es ein Ja gibt zu dieser Initiative Ende dieses Monats. Ist das reiner Alarmismus oder ist die Drohung ernst zu nehmen?
Ich würde sagen, es ist Alarmismus. Es gibt bis jetzt zwei Umfragen, die man anschneiden kann zu dieser Vorlage. Bei der einen wäre die Initiative mit 62% Nein-Stimmen abgelehnt worden. Bei der anderen Umfrage sogar mit 67%. Ich würde sagen, die Initiative hat nur sehr kleine Chancen. Umso mehr stellt sich für mich die Frage, warum der Gegner von dieser Vorlage seit mittlerweile anderthalb Jahren derart grobes Geschütz auffahren.
Wir kommen gerade auf die Frage zurück, aber wenn wir über die Initiative reden, müssen wir vielleicht zuerst schnell klären, was sie überhaupt genau fordert. Kannst du uns aufdatieren, Priscilla?
Ja, die Initiative die kommt von den Jungsozialisten JUSO und sie verlangt, dass Erben ab einem Betrag von 50 Millionen Franken besteuert werden, und zwar zu 50%. Es gibt aber auch einen Freibetrag, also die Steuer greift erst ab 50 Millionen. Das heisst, wenn Sie zum Beispiel 100 Millionen erben, dann zahlen Sie auf die ersten 50 nichts und auf die zweiten 50 die Hälfte. Das macht 25 Millionen Franken. Das betrifft relativ wenig Leute in diesem Land, laut Schätzungen ungefähr 2500 Personen.
Die Steuereinnahmen, die so generiert würden durch so eine Erbschaftssteuer, die gehen aber nicht einfach in einen ordentlichen Staatshaushalt, sondern sie müssen zweckgebunden eingesetzt werden, und zwar für eine, Zitat, sozial gerechte Bekämpfung vom Klimawandel. Warum hat sich die JUSO für das Ziel entschieden?
Weil die JUSO sagt, der Klimawandel ist einer der grössten, wenn nicht die grösste Herausforderung unserer Zeit, und dass sehr reiche Personen überproportional verantwortlich sind für die Erhitzung von unserem Klima. Laut einer Studie von der Organisation Oxfam tut das reichste Prozent der Weltbevölkerung so viele klimaschädliche Treibhausgase ausstoßen wie 5 Milliarden Menschen, die die ärmeren 2/3 ausmachen.
Wenn wir das Politmarketing anschauen, dann sehen wir, dass die JUSO ihre Initiative für eine Zukunft getauft haben. Man hat also den Eindruck, sie hätten eigentlich auch ganz gerne über den Klimawandel geredet. Das hat aber nicht funktioniert. In dem Abstimmungskampf geht es einzig und allein ums Erben. Warum?
Ich glaube, weil Themen vom Abstimmungskampf vor allem von den Gegnern von der Initiative bestimmt werden. Du hast das Politmarketing angesprochen, das finde ich schon sehr einen interessanten Punkt. Ich glaube, so leid es mir tut, aber die JUSO ist da ein bisschen ihrem jugendlichen Eifer erlegen und hat gerade zwei Sachen in eine Initiative einpacken. Ich glaube, das ist meistens nicht so gut, auch wenn, da gehe ich mit dir einig, jetzt gerade die Verwendung der Gelder zur Bekämpfung der Klimakrise kaum ein Thema ist. Ich würde sagen, das ist ein Grund, wieso es die Initiative sehr schwer hat oder wird haben.
Ja, also ich bin da einverstanden. Es ist so, dass man kann sich gut vorstellen, dass zum Beispiel die ländliche Bevölkerung, die nicht sehr gut gestellt ist, dass die Sympathie hat für eine Erbschaftssteuer für Superreiche. Aber wenn das vorgesehen ist, dass das für Bekämpfung vom Klimawandel eingesetzt wird, dann kann es gut sein, dass sie das abschreckt.
Also jetzt sind eigentlich zwei verschiedene Fronten an Gegner eingebrockt.
Ja, genau.
Lukas, du hast dir Kampagnenbudgets angeschaut und letzte Woche in einem Briefing aus Bern in der Republik darüber geschrieben. Was ist dir aufgefallen?
Ja, wir haben Ende September hier in der Sondersession ja mal über die Frage diskutiert, ob Geld Abstimmungen entscheiden kann. Da glaube ich, ist in der Tat nicht nur Geld, aber halt auch Geld. 3,7 Millionen Franken haben die Gegner von der Initiative zur Verfügung, 0,4 Millionen BefürworterInnen. Bei den Gegnern kommt das Geld unter anderem von Economy Suisse, von der FDP und von einer Organisation, die heisst Swiss Family Business. Das ist eine Art lose Vereinigung der Schweizer Familienunternehmen. Da ist einfach sehr, sehr viel Geld da. Und vielleicht kommen wir später im Podcast nochmal darauf zurück. Das Geld ist seit anderthalb Jahren bereits in Abstimmungskampf geflossen.
Wenn man das Politmarketing von der Gegnerseite auch anschaut, dann fällt auf, dass auch sie nicht von einer Erbschaftssteuer eigentlich redet, sondern von einer Enteignungsinitiative. Was ist da Ihr Hintergedanke?
Ja, auch da Politmarketing. Ich glaube, seit der SVP zum Beispiel die Masseneinwanderungsinitiative im 2014 zur Abstimmung gebracht hat, weiss man, die Benennung von einer Initiative ist extrem wichtig. Darum sagen sie, du hast gesagt, der Ausdruck kommt eigentlich aus der FDP raus, Enteignungsinitiative. Darum sagen sie auch nonstop JUSO-Initiative. Sie reden ja nie von einer Initiative für die Einführung von einer Erbschaftssteuer, weil JUSO ist natürlich bereits für viele Leute ein abschreckendes Wort. Was von der JUSO kommt, kann ja nur ganz schlimm sein. Das sage nicht ich, aber
die ja, Gegner. Also ich habe den Eindruck, sie wissen, es ist sehr einfach für sie, die Abstimmung zu gewinnen, aber trotzdem fahren sie mit relativ grossem Geschütz auf, weil sie wollen die Abstimmung gigantisch gewinnen. Sie wollen, dass alle die vorgesehen haben, irgendwann mal irgendeine Initiative für eine Erbschaftssteuer zu starten, dass die damit entmutigt werden und sie auf dieser Front lang Ruhe haben.
Ich möchte noch etwas sagen zu der Namensgebung der Initiative. Was mich ein bisschen erschüttert hat, dass traditionelle Medien das Wording eins zu eins übernommen haben. Ich lese in der NZZ und einem Tagesanzeiger zum Beispiel von der radikalen JUSO-Initiative. Und zwar nicht in einem Kommentar, sondern in der normalen Berichterstattung.
Die NZZ hat ja auch mal geschrieben, die JUSO sind gefährlicher als der Donald Trump, dass im Frühling, also rund um den Zollhammer von Donald Trump, also die Medien sind da schon nicht ganz objektiv gewesen, könnte man sagen, oder?
Nein, schon nicht. Das ist natürlich schon so. Aber was man auch muss sagen, ist, die Initiative ist auch recht radikal aus heutiger Sicht. Ich meine, wenn man zurückschaut in die Geschichte, hat man schon Steuersätze gehabt, auch sogar bis zu 90%. Nicht hier in der Schweiz, aber in den USA zum Beispiel, im Land vom liberalen Kapitalismus. Und das ist alles runtergefahren worden, gerade auch in der Schweiz, sodass man in den meisten Kantonen gar keine Erbschaftssteuer hat. Und da ist natürlich eine Steuer von 50% schon sehr hoch.
Bin ich ein bisschen anderer Meinung. Wenn man etwas als radikal bezeichnet, ist immer eine Frage, mit was misst man es? Oder? Und zugegebenermaßen ist ein Steuersatz von 50% hoch, aber beim Steuerfreibetrag, also bei diesen 50 Millionen Franken, ist ja die JUSO, ich sage jetzt mal, den Rechten entgegengekommen. Bei früheren Vorlagen war der Freibetrag viel tiefer gewesen und jetzt immer geheissen, ja, da könnten auch die normalen, ja, für ein Schlusszeichen, Erben und Erbinnen davon betroffen sein. Stichwort EinfamilienhausbesitzerInnen. Oder? Und das war eine Reaktion von der JUSO, dass man gesagt hat, man will das mehrheitsfähiger machen. Also von dem her, in Sachen Freibetrag würde ich sagen, ist eben die Initiative überhaupt nicht radikal.
Und auch im Parlament haben ja linke Kreise, die JUSO ist ja im Parlament selber nicht vertreten, eigentlich bereit gewesen, entgegenzugehen, den Gegner, oder? Also dort hat es versucht gegeben, Gegenvorschläge zu lancieren, die deutlich weniger radikal gewesen sind, wenn wir bei dem Wort bleiben.
Unbedingt. Also es hat im Parlament einen ganz komplizierten Gegenvorschlag gegeben. Nämlich, dass man Erben erst in der zweiten Generation besteuert. Das hätte ich sehr einen interessanten Vorschlag gefunden. Ich glaube, das hat entweder niemand verstanden von den Gegnern oder es hat sie einfach nicht interessiert. Und wirklich der Vorschlag, wo der Gegner am meisten entgegengekommen ist, ist gewesen, 50 Millionen Freibetrag bleibt, Steuersatz geht 50% auf 1% oben.
Und auch das hat keine Chance gehabt. Also es zeigt einfach auch, dass die, die sagen, ja, die ist einfach zu extrem, die Initiative, aber sonst signalisieren sie Offenheit gegenüber einer Erbschaftssteuer, das ist verlogen, weil sie wollen nichts. Das sieht man im Parlament und das sieht man jetzt auch in dieser Kampagne.
Lösen wir uns von der konkreten Initiative und machen einen Schritt zurück. Reden wir doch über den Grund, wieso die JUSO überhaupt so eine Initiative lanciert haben, nämlich die immer grössere Ungleichheit weltweit und eben auch in der Schweiz. Könnt ihr mir dazu ein paar Zahlen liefern?
Was man kann sagen, ist, dass die sogenannte Vermögensschere aufgeht in der Schweiz. Das ist einmal das Wichtigste, unabhängig von allen Zahlen. Ein Indikator, um das zu messen, ist, wie viel am Gesamtvermögen, das es überhaupt gibt in der Schweiz, ist im Besitz von der reichsten, vom reichsten 1%. Das ist ein Indikator, wo auch die Wissenschaft damit die Vermögensverteilung misst. Und das reichste Prozent von der Schweizer Bevölkerung hat im Jahr 2003 39% von allen Vermögen besessen. Und 2019, das sind 14 Jahre später, 47%. Da ist man noch nicht ganz sicher, ob das wirklich die richtige Zahl ist. Aber es ist eine deutliche Zunahme von dem Vermögen, das reichste Prozent von der Schweizer Bevölkerung hat.
Ja, und da kann man noch ergänzen, dass das durchschnittliche Vermögen vom reichsten Prozent von der Schweizer Bevölkerung ist in den letzten rund 20 Jahren von 8 auf 20 Millionen geklettert. Also es steigt auch viel stärker als das Vermögen vom Durchschnitt von der Bevölkerung. Und die Schweiz hat gemessen an der Bevölkerung die höchste Milliardärsdichte der Welt.
Welche Rolle spielt das Erbe bei all dem?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber es gibt eine Studie. Die 300 reichsten Personen in der Schweiz, das sind die, die im Magazin «Bilanz» aufgeführt sind. Die haben 75% von ihrem heutigen Vermögen geerbt und also nur 25% selber erschaffen.
Also das zeigt, dass sich diese Vermögen einfach auf die Generationen übertragen, dass wenn man von so einer sehr reichen Familie kommt, dass man in diesem reichsten Segment auch bleibt.
Weiss man etwas darüber, wie sich es auswirkt, wenn jemand so viel Geld erbt?
Ja, es widerspricht eigentlich einerseits dem Prinzip von der Chancengleichheit, das man in einer Gesellschaft möchte, dass alle etwa die Mittel haben, die sie brauchen, zum Starten und ein bisschen gleichmässig verteilt und nachher das daraus machen können aus ihrem Leben, wie sie wollen. Und es widerspricht auch dem Prinzip von der Leistung, weil man muss ja nachher nicht mehr arbeiten. Also so die urliberalen Ökonomen wie der Adam Smith, die waren gegen das Erbe, weil sie gesagt haben, das widerspricht einer liberalen Marktordnung, das widerspricht auch dem Kapitalismus.
Das finde ich im Übrigen schon sehr einen interessanten Punkt, weil ich glaube, wir in der Schweiz, aber überhaupt im Westen, wir werden ja von klein auf, wird uns gelehrt, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in einer Meritokratie. Und es gibt ja auch das bekannte Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glücks Schmied oder jede ist ihres Glückseigene Schmiedin. Das ist etwas, wo uns wirklich eingetrichtert wird, von klein auf, wo, ich würde sagen, ein Schulleben lang gelehrt wird und die Realität nachher sieht eben ein bisschen anders aus.
Ein Grund, warum klassische Liberale wie Adam Smith für eine Erbschaftssteuer ist auch gewesen, wegen dem Arbeitsanreiz. Oder? Man geht davon aus, dass jemand, der sehr viel erbt, eher lieber auf der faulen Haut rumliegt, als zu arbeiten. Und man möchte eine Gesellschaft, die alle produktiv sich beteiligen am Arbeitsprozess. Und das geht dem entgegen. Das ist schon mal die Theorie, oder? Und man sieht auch in der Schweizer Politik konkrete Auswirkungen, dass quasi besonders reiche Personen sich natürlich auch stärker einbringen können. Wir haben die Organisation Swiss Family Business, wo die Ems-Chemie dazugehört. Das ist eigentlich eine Organisation von Unternehmenserben, könnte man als Lobbyorganisation für die bezeichnen. Die haben viel Einfluss in der Politik. Wir haben auch zum Beispiel jetzt gerade konkret mit der Kompass-Gruppe von der Partners Group, Unternehmer Freddy Gantner, Urs Wiedlisbach und Marcel Erni, jemand, der sich einbringt in die Europapolitik und sagt, ich zahle so viel, wie es braucht, bis ich das gewinne. Das können natürlich nicht alle Bürgerinnen und Bürger machen. Und je mehr solche sehr reiche Interessen es gibt, die mitmischen, desto weniger wird die Demokratie auch die Interessen von allen können widerspiegeln.
Also wer Geld hat, ist mächtig.
im Übrigen auch politisch mächtig. Das Geld, das wir vorher erwähnt haben, das in Abstimmungskampf fliegt oder überhaupt seit Jahren in politische Dauerpropaganda fließt, das Geld kommt ja auch von irgendjemandem her. Und das kommt eben auch unter anderem von der Swiss Family Business Organisation, wo Frau Martula Blocher Mitglied ist dabei.
Ihr habt die liberalen Vordenker erwähnt, Adam Smith beispielsweise. Trotzdem hat sich der FDP-Finanzminister Kaspar Villiger einst gegen die Abschaffung der kantonalen Erbschaftssteuern ausgesprochen, auch Vreni Spöri. Welche Rolle hat die FDP gespielt im Zusammenhang mit den Erbschaftssteuern?
Das ist eine interessante Frage, weil die FDP ist vor mehr als 100 Jahren sogar offiziell für eine Erbschaftssteuer gewesen, so als urliberales Gewissen von diesem Land. Das hat sich mit der Zeit gewandelt. Also jetzt gerade der Zeit, wo die Kantone von den Erbschaftssteuern abschaffen, ist die FDP in den Kantonen dafür gewesen. Der FDP-Bundesrat Kaspar Villiger war damals dagegen gewesen. Aber er war wie so ein letztes Aufzucken von der früheren liberalen Tradition der FDP. Und sonst haben sie sich auch wie aktuell sie sich sehr stark für die reichen Erben einsetzen.
Es ist ja, wir haben es vorher erwähnt, sehr viel Geld von der FDP in den Abstimmungskampf gegen die Initiative geflossen. Für mich ist das Ausdruck von dem, was wir hier an dieser Stelle auch schon mal gesagt haben. Die FDP hat sich von ihrer Rolle als staatstragende Partei verabschiedet und ist vor 20, 30 Jahren definitiv, das ist meine Meinung, zu einer Klientelpolitikpartei geworden.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass in den 90er Jahren damit angefangen worden ist, fast in allen Kantonen die Erbschaftssteuern abzuschaffen?
Das ist ein Resultat vom Kantönli-Geist und vom interkantonalen Steuerwettbewerb gewesen. Schaffhausen hat angefangen 1991 und die Steuern abgeschafft. Und dann sind die Kantone ringsum unter Druck gekommen. St. Gallen hat nachher den nächsten Schritt gemacht und dann ist Appenzell, Ausserrhoden, Aargau, Zürich und so weiter, bis fast alle Kantone abgeschafft haben, ausser Appenzell, Innerrhoden, Neuenburg und Watt. Und sie haben alle damals damit argumentiert, dass sie Angst haben, dass wenn sie das nicht auch machen, dass die reichen Erben bei ihnen abwandern.
Dass sie andere Kantone ziehen. Weiss man denn, ob das passiert ist?
Ja, sie haben ja die Steuern abgeschafft, darum hat man es nicht können testen, ob das passieren würde oder nicht. Aber es gibt Untersuchungen, also unter anderem vom Professor Brühlhardt von der Uni Lausanne, wo Zweifel aufkommen daran, an dieser Drohung. Also vor allem, wenn eine Erbschaftssteuer so eher tief ist, sagen wir 10% maximal, dann ist es eigentlich nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass es eine richtige Abwanderung von Reichen gibt, weil viele doch verwurzelt sind an ihrem Ort. Oder es gibt auch Möglichkeiten natürlich, dass sie einfach das Kapital verschieben, nicht sich selber. Also dass es zu einer Massenabwanderung bei einer moderaten Besteuerung kommt, ist eher unwahrscheinlich.
Vielleicht noch rasch etwas zu dem Argument der Gegner und der Gegnerinnen der Initiative. Wenn das kommt, dann ziehen alle oder ein Grossteil von diesen Leuten, von diesen Superreichen, die betroffen sind, weg aus der Schweiz. Ich bin, wenn ich mich richtig mal erinnere, anfangs der 90er Jahre im Zürcher Kantonsrat gehackt, habe dort über die Debatte geschrieben und dort ist der Steuerwettbewerb ein Riesenthema gewesen, weil dort hat es angefangen, dass man gesagt hat, jeder Kanton muss aber mit den Steuern aus Standortgründen. Wenn wir das nicht machen, ziehen die Leute aus dem Kanton Zürich nach Zug, nach Obwalden, nach Luzern und so weiter. Das ist einfach ein Narrativ, das sich seit den neoliberalen 90er Jahren gehalten hat. Steuern ist mit Abstand der wichtigste Standortfaktor. Ich glaube das schon längstens nicht mehr. Ich möchte genau wissen, wo der Herr Spuhler zum Beispiel wegzieht, wo auch in welches Land?
Vielleicht Weißrussland, Belarus?
Ja, also wir sind ja im faktentreuen Journalismus sind wir verpflichtet, darum wollen wir nicht spekulieren. In diesem Standortwettbewerb gibt es einfach verschiedene Faktoren, die die Leute dazu bewegen, dass sie in der Schweiz wohnen und die Unternehmen dazu bewegen, dass sie in der Schweiz ihren Sitz oder zum Beispiel ihre Produktionswerkstätten haben. Und dort ist vielleicht, die Steuern ist ein Faktor, aber bei weitem nicht der einzige.
Die JUSO-Initiative wird Ende Monat mit grösster Wahrscheinlichkeit scheitern. Das Problem der immer grösseren Ungleichheit haben wir besprochen. Fragt sich also irgendwie, gibt es eine Alternative zu so einer Erbschaftssteuer? Haben Sie Ideen?
Ich würde sagen, auf dem Papier gibt es keine Initiative. Ich persönlich bin Befürworter von der Erbschaftssteuer. Aus verschiedenen Gründen ist das aus meiner Sicht eine ideale Form, zum Vermögen zu besteuern. Ich habe mit dem Verantwortlichen von der Kampagne gegen die Initiative mehrere Gespräche geführt. Und der hat mir dann unter anderem gesagt, ja, wenn wir dann unter dem Strich die gleiche Steuerquote in der Schweiz behalten könnten, dann könnte man noch mal darüber reden. Mit dem wollte er sagen, wenn man zum Beispiel, was auch immer er gemeint hat, bei der Unternehmensbesteuerung ein bisschen runtergeht, dafür tut man die Erbschaftsbesteuerung einführen. Oder bei der Einkommensteuer geht man ein bisschen runter. Denn wenn unter dem Strich die gleiche Steuerbelastung würde resultieren, dann wäre es für sie vielleicht ein Thema. Ich glaube, es wäre auch dann kein Thema. Und was ich noch mal sage, wir haben in der Schweiz ja an sich international gesehen sehr tiefe Steuerquote. Und es ist einfach nicht so, dass je höher die Steuerquote ist, der Wirtschaft a priori schlechter geht, geschweige denn der Bevölkerung. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das noch aktuell ist, aber Dänemark ist ganz weit vorne bei den höheren Steuerquoten und man kann davon ausgehen, dass die Leute in Dänemark sehr gut leben und dass die Leute, dass die Wirtschaft von Dänemark alles in allem sehr gut funktioniert.
Hast du eine Idee, Priscilla?
Ja, da muss man nicht weit suchen. Also es ist im Wesentlichen, wenn man feststellt, in der Gesellschaft driftet die Vermögensverteilung auseinander und das ist hier der Fall, dann kann man entweder eine Vermögenssteuer erheben, eine höhere, oder, und das ist der effizientere Weg, kann man eine Erbschaftssteuer einführen. Man muss dann einfach schauen, dass es nicht zur Folge hat, dass eben Firmen darunter leiden, wenn sie von einer Generation an die anderen übergeben werden. Das ist natürlich auch ein Totschlagargument jetzt von den Gegnern. Dazu gibt es aber Lösungen. Man kann die so ausgestalten, dass sie einfach Vermögende trifft, die nicht produktiv tätig sind. Und dann ist das die beste Lösung. Also wir sind einfach weiter davon entfernt.
Eine Idee, die Thomas Piketty lanciert hat, wäre eine Erbschaft für alle. Weil bei der Erbschaftssteuer, so wie wir sie darüber diskutieren, bleibt das Geld ja innerhalb von einer Familie. Also so Familiendynastien werden gefördert, die zum Teil dann auch immer reicher werden. Seine Idee ist, dass alle jungen Erwachsenen mit zum Beispiel 25 ein Startkapital bekommen, wodurch eben so eine Erbschaftssteuer finanziert ist. Er hat mal von 120'000 Euro geredet. Ist das etwas, was ihr gerne entgegengenommen hättet mit 25?
Ja, natürlich, wäre schon nicht.
Ja, ich glaube, losgelöst von der persönlichen Situation, ich finde die Vorstellung von einem Grunderb oder von einem Grundeinkommen sehr eine attraktive Vorstellung. Nicht für mich persönlich. Ich glaube allerdings auch, dass das realpolitisch sehr, sehr schwer stand. Wir haben ja im 16. haben wir abgestimmt über das bedingungslose Grundeinkommen, dass die Leute das Minimum regelmäßiger Lohn bekommen, unabhängig davon, darum bedingungslos, unabhängig davon, ob sie arbeiten oder nicht. Das ist gescheitert mit knapp 70%, also es ist deutlich gescheitert. Und ich glaube, das gleiche Schicksal hat das Grunderb. Das ist realpolitisch fast nicht möglich.
Was hättest du damit gemacht mit 25? Weißt du das noch?
Also ich bin mit 25 in einer verhältnismäßig komfortablen Lage. Meine Eltern haben mir ein bisschen etwas als Studium angezahlt. Ich selber können, dürfen oder müssen arbeiten. Ich hatte das Geld eigentlich, hätte ich das nicht gebraucht. Jetzt bin ich überfragt, was ich mit dem Geld gemacht habe, mit dem Grunderb. Nur noch mal rasch zurück zu dieser Idee. Ich glaube, in der Schweiz haben wir bis zu einem gewissen Grad, haben wir faktisch zwar nicht das Grunderbe, aber in gewissen Kreisen haben wir eine Art ein bedingungsloses Grundeinkommen, nämlich mit der Sozialhilfe. Das meine ich überhaupt nicht polemisch, sondern ich finde das richtig, dass man Sozialhilfe verhältnismäßig grosszügig in Leute gibt, die nicht mehr arbeiten können. Das ist faktisch, würde ich sagen, ein Grundeinkommen.
Priscilla, was hättest denn du gemacht, wenn du mit 25 einen sechsstelligen Betrag bekommen hättest?
Was ich gemacht habe, ich weiss es auch nicht, ich bin mit 25 bin ich schon in der Arbeitswelt gewesen, habe schon für eine Zeitung gearbeitet, habe von diesem Einkommen gelebt. Keine Ahnung, was ich damit gemacht habe, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, je nachdem, in welcher Situation man ist, sich damit eine weitere Ausbildung zu finanzieren oder ein Unternehmen zu gründen oder ein Haus zu kaufen. Was auch immer. Also es gibt, Geld ist letztlich Druck die Freiheit. Es gibt Optionen, die man sonst nicht hat, wenn man das Geld hat.
Ich will noch etwas sagen zu dieser Vorstellung vom Grunderb. Das finde ich schon interessant. Wenn man das konkret vorschlagen würde, dann bin ich sicher, wäre das erste Argument dagegen, da kommen Leute Geld über, einfach so, die es nicht verdient haben, die im Übrigen nicht arbeiten. Und darum geht das nicht mit dem Grunderb. Die Leute, die Vermögensmillionäre und Milliardäre sind, die jetzt von dieser Erbschaftssteuer auch betroffen werden, die kommen zumindest zum Teil das Geld auf die genau gleiche Art und Weise über.
Zu den Gedanken von Thomas Piketty zur Ungleichheit empfehle ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne einen Artikel, den unser Republikkollege Daniel Binswanger geschrieben hat, schon vor einem Zeitchen, im Oktober 2019 ist er erschienen, unter dem Titel «Ungleichheit ist kein Naturgesetz». Ich verlinke Ihnen in den Shownotes, zusammen mit einem ebenfalls sehr lesenswerten Artikel aus unserem Archiv, geschrieben von Elia Blülle. Dort geht es ums Erben, der Titel von seinem Text «Die Macht der Toten». Das war es von der Sondersession, einem Polit-Podcast von der Republik. Die nächste Ausgabe gibt es heute in 2 Wochen. Diskutieren Sie mit im Dialog über die JUSO-Initiative oder das Erben allgemein und schreiben Sie uns gerne ein E-Mail auf audio@republik.ch, was Ihnen an der Sondersession gefällt oder was wir verbessern könnten. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Merci.